Herzlich willkommen zur 28. Folge von Talk und Tipps. Nach dem Europa-Spezial unter der Woche geht es heute weiter mit dem Clubfußball am Wochenende. Ich freue mich, dass ich das Ganze wie immer nicht alleine besprechen muss, sondern gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen Alex Trüker. Hallo Alex.
Hallo Julius, servus.
Ja, wie gesagt, es geht wieder in den Liga-Fußball jetzt, nachdem wir über die Champions League ja gesprochen hatten, schon am Montag in diesem Podcast. Jetzt geht's gleich los mit dem Liga-Fußball. Davor kurz einige Hinweise noch, ihr kennt das. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Die Quoten, die wir hier nennen werden im Verlauf des Podcasts, die können sich jederzeit ändern, deshalb sind diese Angaben ohne Gewähr und ganz wichtig eben auch, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Wetten bei euch zum Problem wird, dann bekommt ihr auch bei der Wettbasis Direkthilfe im Mail-Support oder im Live-Chat oder ihr guckt zum Beispiel mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da bekommt ihr dann ein wenig Hilfe, wenn das Ganze eben vom Spaß wegkippt. Aber Alex, wir gehen jetzt in den Liga-Fußball rein und fangen dann direkt auch logischerweise mit dem Freitagabendspiel an, was dann schon morgen stattfinden wird. Es ist das Spiel zwischen Bielefeld und Freiburg, eine Mannschaft, die ja vielleicht sogar noch so ein bisschen auf Europa schielt, die Freiburger. Aber hauptsächlich würde ich sagen, liegt hier der Druck auf Bielefeld.
Ja, absolut. Bielefeld muss einfach mal wieder gewinnen. 9 Heimniederlagen sind übrigens negativ Vereinsrekord in der Bundesliga für die Arminia. Dazu haben sie in den letzten 4 Heimspielen kein Tor geschossen. Auch das Vereinsnegativrekord aus dem Jahr 2009, der wurde egalisiert. Also für die Arminia läuft es zwar zuletzt unter dem neuen Trainer besser, aber zu Hause sieht es eben richtig mager aus. Dementsprechend, da muss einfach mal wieder ein Sieg her. Ich glaube, alles andere wäre schlicht zu wenig gegen Freiburg zu Hause als Abstiegskandidat.
Ja, vor allen Dingen, glaube ich, ist durchaus die Hoffnung auch auf einen Sieg da, weil eben Freiburg unter anderem ja gegen den Konkurrenten aus Mainz auch verloren hat in einem Spiel, wo man eben gesehen hat, Freiburg steht jetzt da in der Mitte der Tabelle, insgesamt 2 Punkte nur hinter Union Berlin, also da der Sprung auf Platz 7 wäre sogar durchaus möglich, aber es ist eben auch eine dieser Mannschaften, die nicht unbedingt gerne den Ball haben. Und es wird ihnen eben gegen, sagen wir mal, in der Tabelle unter ihnen stehende Teams öfter mal zum Verhängnis. Wenn du mit Leuten sprichst, die aus der oberen Tabellenhälfte kommen, wirst du öfter hören, ah, nach Freiburg fahren, immer unangenehmer Gegner, weiß nicht, ob das sein muss. Aber so Mannschaften, die dann selber auch nicht unbedingt das Spiel machen wollen, die haben immer noch ganz gute Karten gegen Freiburg und wie gesagt, bei Bielefeld liegt jetzt auch der Druck. Also für mich ist es tatsächlich ein Spiel, das durchaus auch mal wieder Punkte im Klassenerhaltskampf von Bielefeld bedeuten könnten.
Ja, absolut. Völlig möglich tatsächlich. Denn nochmal, die Bielefelder trotz dieser Negativserie zu Hause sind ja deutlich verbessert, muss man ja auch sagen. Sie haben ja zuletzt unter Frank Kramer ziemlich gute Ergebnisse eingefahren, nur halt in der Regel auswärts. Also da war natürlich dieser Big Point in Leverkusen das 2-1, auch in Mainz ein 1-1 geholt, gegen Union zu Hause immerhin 0-0. Also sie haben sich stabilisiert und verbessert, aber man muss einfach jetzt mal wieder zu Hause ein Tor erzielen. Das ist nicht ihre Stärke aktuell, also generell auch das Tore erzielen. Damit hat die Arminia einfach ja brutale Probleme, logischerweise. Da schießen sie schlicht zu wenig Tore, 10 Heimtore in 14 Heimspielen, nur die bemitleidenswerten Schalke haben noch weniger mit 8. Dementsprechend ja, muss da einfach zu Hause einfach mal ein bisschen offensiv der Knoten platzen. Aber ich traue ihnen das tatsächlich gegen Freiburg zu. Zumindest ein Tor sollte schon möglich sein.
Ja, also ich glaube auch, dass wir hier Mannschaften sehen, die durchaus in der Lage sind, sich gegenseitig zu entnerven. Und dann ist natürlich immer so die Frage, klappt das mit dem Tor für Bielefeld? Du hast es angesprochen, gerade so im Sturmzentrum, zwar Vereinslegende Klos, aber niemand, der jetzt bis jetzt bewiesen hat, um das ganz hart zu sagen, dass er auf diesem Liganiveau wirklich für die Tore gut ist, für die er in der zweiten Liga noch gut war. Das muss man dann so konstatieren im Moment. Trotzdem, wie gesagt, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass man da den Freiburgern gehörig auf die Nerven gehen wird. Und deswegen tendiere ich bei diesem Spiel tatsächlich auch mal zu einem eher soften, nicht so risikoreichen Tipp zum Einstieg vielleicht, aber dennoch einem spannenden meiner Meinung nach, die doppelte Chance auf Bielefeld. Also ein Unentschieden oder ein Sieg für die Heimmannschaft bringt immer noch 1,6er-Quoten. Und das finde ich in dem Verhältnis, bei dem, wie wir beide das Spiel einschätzen, eigentlich eine ganz nette Kombi.
Ja, finde ich auch eine ganz nette Kombi tatsächlich. Quote ein bisschen höher, wenn sie natürlich schöner, aber völlig okay. Ich sage tatsächlich, Bielefeld trifft mal wieder. Also ich glaube, nach jetzt, wie erwähnt, 4 Heimspielen ohne Tor, wird da der Knoten einfach mal wieder platzen. Und da gibt es eine, ich glaube, bei Bwin eine 1,40, circa im Schnitt. Die ist jetzt auch nicht so prickelnd, aber tatsächlich mein Bauchgefühl sagt, es gibt mal wieder ein Arminia-Tor zu Hause, um da quasi dem Dreiweg ein bisschen zu entweichen, denn ich kann mir in dem Spiel wirklich alles vorstellen. Unentschieden ist drin, die Freiburg könnten natürlich auswärts gewinnen, aber selbst irgendwie ein 1-0 der Arminia ist vorstellbar, deswegen gehe ich einfach mal auf ein Tor der Arminia, ist mein Tipp.
Kann ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen, dass das irgendwie zustande kommt. Wie gesagt, hier vielleicht auch immer diese Blaupause vom Spiel aus Mainz. Wir können direkt weitermachen mit dem Rekordmeister, der ja gestern Abend, lieber Alex, sich ein sehr, finde ich, unterhaltsames Spiel mit PSG in der Champions League geliefert hat. Unterhaltsam war es einerseits, weil sie wieder mal gezeigt haben, dass sie gegen jede Mannschaft der Welt enormen Druck entfesseln können. Andererseits haben sie aber auch gezeigt, dass diese Abwehr im Moment ganz, ganz weit weg vom Top-Niveau ist.
Ja, da hat man Bayern fast schon in der Nutshell, wobei in der Nutshell wäre so nicht ganz richtig, denn normalerweise gewinnen sie ja ihre Spiele und machen ihre Torchancen. Aber du hast natürlich gesehen, welche Wucht sie vorne haben und wie unfassbar anfällig sie hinten sind. Das, in der ganzen Bundesliga hat man das ja fast schon jeden Spieltag gesehen. Jetzt wurde es halt mal bestraft, weil einfach der Gegner diese Qualität vorne hat, die nicht alle Bundesligamannschaften haben.
Ja, genau das ist der Fall. Und da muss man auch dann eben noch sagen, dass man vielleicht auch festhalten kann bei dem Spiel gegen PSG zumindest. Und das war in der Liga noch nicht der Fall. Aber gegen PSG fehlt dann der Lewandowski, der dann wirklich auch diese zahlreichen Chancen noch öfter verwertet. Also Bayern ist ja trotzdem zweimal zum Torerfolg gekommen. Aber ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und trotzdem sagen, Lewandowski hätte gestern wahrscheinlich noch 2 Tore geschossen und dann hätten wir einen 4-3 Sieg gehabt und den Sieg im Hinspiel. Ne? Also das war wirklich dann auch nochmal, da fehlt es dann tatsächlich in der Spitze, wenn der beste Stürmer der Welt da nicht für dich auflaufen kann im Moment. Also das ist natürlich ein Problem und das hat man da auf höchstem Niveau abgeprüft gesehen. Jetzt geht's gegen Union Berlin. Das ist dann doch noch ein anderes Kaliber als Mbappé und Neymar, wenn sie gegen dich anlaufen. Deswegen kann ich mir auch eigentlich vorstellen, dass man zurück in ruhigere Fahrwasser kommt. Was aber so ein bisschen, ja, glaube ich, mitspielt, ist tatsächlich, dass wir jetzt hier ein Spiel vor dem Rückspiel sehen, wo alles geregelt werden muss, um überhaupt die Ansprüche an eine Saison von Bayern noch zu retten. Dass man hier eventuell tatsächlich nochmal ordentlich durchrotiert, um dann gegen Paris im Rückspiel richtig Fahrt aufnehmen zu können.
Ja, man muss ja auch rotieren. Denn Goretzka und Süle wurden beide verletzt oder angeschlagen ausgewechselt gegen PSG. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide gegen Union spielen werden, auch wenn die Diagnose steht auch noch gar nicht fest. Aber selbst wenn sie nicht so schlimm verletzt sind, wäre das, glaube ich, das Risiko viel zu groß. Dementsprechend muss der Hansi Flick sowieso rotieren. Dann wird er auch aus Schonungsgründen und aus Regenerationsgründen auch rotieren, glaube ich. Ich würde gegen Union nicht allzu viel erwarten. Natürlich sind die Bayern trotzdem Favorit, das sind sie in jedem Spiel in der Bundesliga, erst recht in einem Heimspiel. Aber ich glaube, es wird bestenfalls ein Arbeitssieg, bei dem die Bayern müde sind, vielleicht auch noch ein bisschen angenockt mental durch diese unerwartete Heimpleite oder bittere Heimpleite gegen PSG. Na, dann vielleicht trägst du ein bisschen einen Rucksack mit, hast noch so einen kleinen Champions League Hangover, das kann ich mir gut vorstellen. Dementsprechend, ich würde da nicht zu viel von den Bayern erwarten. Also eine Gala wird es wohl eher nicht.
Ja, also vielleicht im Gegensatz zu sonst oft nicht so Richtung Overwetten schielen, wenn die Münchner auflaufen, würde ich sogar mitgehen. Auch muss man natürlich noch dazu sagen, dass Union Berlin ja auch schon seit sie in der Bundesliga ist eigentlich bewiesen hat, dass große Mannschaften ihnen liegen. Das ist ja immer dieses Spielanlagen gegeneinander stellen, was wir hier schon öfter bei Spielvorbesprechungen hatten, auch eben beim ersten Spiel kurz. Das ist immer eine Mannschaft, die es ja eigentlich auch durchaus spielen kann, wenn der Gegner mehr den Ball will. Und in dieser Saison haben sie natürlich auch noch so einen Spieler wie Max Kruse, der aus relativ wenig dann was kreieren kann. Und das ist, glaube ich, gegen diese Bayern-Defensive auch wieder ein Knackpunkt, der dir durchaus mal ein Tor bescheren kann. Deswegen will ich gar nicht so ewig drum rumreden auch und habe hier tatsächlich das Gefühl, dass wir ja eventuell, sagen wir zum Beispiel, ein 2-1 für Bayern sehen. Du hast es richtig gesagt, am Ende gewinnt man meistens, wenn man Bayern München ist. Aber es wird relativ eng und jetzt kommen wir zu meinem Tipp mit 1,7er-Quoten, beide Teams treffen.
Ja, das ist auch mein Tipp. Den hast du mir geklaut sozusagen. Nee, dann haben wir einfach das gleiche Gefühl. Der Neymar von der Spree sozusagen, Max Kruse. Kann man das so sagen zumindest?
Ja, naja, also geboren jetzt. Ja in Hamburg. Also eigentlich der Neymar von der Elbe.
Ja, aber er spielt ja in... Na,
ist, Neymar, ist Neymar der Neymar von der Seen? Dann
Ich weiß es nicht. Ich wollte nur auf den Spielwitz von Max Kruse anspielen. der ja schon, ich glaube, das eine oder andere drauf hat mit dem Ball am Fuß und ich glaube eben auch den Bayern Probleme bereiten wird, wie eben Neymar beispielsweise auch, dass er da ja bei Konter, bei Umschaltsituationen Platz haben wird, dass er tolle Steckpässe auf seine Kollegen spielen wird oder vielleicht kriegt er einen Elfmeter, macht den mal wieder rein, das ist ja seine, das, was er fast schon am liebsten macht in der Bundesliga, ne? Elfmeter eiskalt verwandeln. Von daher könnte ich mir tatsächlich, oder was heißt könnte ich mir, ich kann mir absolut vorstellen, und das ist auch mein Tipp, dass die Unioner treffen werden in München, erst recht, wenn man sieht, wie anfällig die Bayern jetzt in der Champions League wieder waren. Boateng hat da ja auch nicht den besten Eindruck gemacht, teilweise, ne? Von daher, ich erwarte mindestens ein Tor der Unioner tatsächlich, aber unterm Strich ist es natürlich nach wie vor schwer, in einem Heimspiel gegen die Bayern zu tippen. Auch wenn man sagt, okay, sie sind angeschlagen, ihnen fehlen Spieler, sie haben jetzt dieses wichtige Spiel vor der Brust und werden da ein bisschen vielleicht schonen oder weniger Gas geben. Aber es ist einfach schwer, gegen Bayern zu tippen. Wer es aber trotzdem machen möchte, der findet sehr, sehr lukrative Quoten von teilweise 5 oder mehr auf das Unentschieden vor. Da möchte ich schon kurz drauf hinweisen, denn ich könnte mir vorstellen, auch wenn ich ein kleiner Angsthase bin in dem Fall, ich könnte mir absolut vorstellen, dass Union hier ein Remis holt. Sie wären ja nicht die Ersten, ne? Grüße an Bielefeld.
Und logischerweise, es wird kein leichtes Spiel für Bayern. Das haben wir ja, glaube ich, auch rausgestellt. Ja. Ne? Ich würde sagen, lass uns direkt mal weitermachen mit dem für mich Spitzenspiel des Spieltages in der Bundesliga. Es ist der Dritte gegen den Vierten, beziehungsweise der Vierte gegen den Dritten, um in Heim- und Auswärtsmannschaft zu sprechen. Frankfurt empfängt Wolfsburg. Frankfurt natürlich auch nochmal mit dem Sieg gegen Borussia Dortmund im Rücken, haben sich ja selber ein bisschen Luft verschafft. Wolfsburg steht sogar noch ein bisschen besser auf Champions-League-Kurs und wir haben ja auch nicht ewig in der Saison. Also sind beides Teams, für die die Chancen mittlerweile ganz gut stehen, dass sie in der Königsklasse unterwegs sein werden nächstes Jahr. Bei beiden hat es auch seine Gründe. Frankfurt, ja, in der öffentlichen Wahrnehmung, ich würde mal sagen, aufgrund des Vereines an sich, Wolfsburg ja nicht so ein wahnsinniges Einzugsgebiet und auch aufgrund der Spielweise vielleicht noch ein bisschen gehypter als die Wölfe. Aber man muss sagen, gerade Wolfsburg, da wird halt ein stetig so guter Job gemacht in dieser Saison, dass man auch wirklich völlig verdient auf Platz 3 steht, wenn man nur auf Sportliche schaut.
Ja.
Und ich finde das persönlich ein sehr spannendes Matchup so, weil wir haben eine begeisternde Mannschaft mit Frankfurt, die wirklich, ja gut, weil es die Bayern gibt, jetzt vielleicht nicht die beste Offensive stellen, aber spielerisch richtig, richtig Spaß machen. Und dann haben wir die Antithese mit Wolfsburg, die einfach erstmal auf den Füßen einer enorm organisierten Mannschaft wirklich sich auch einen Champions-League-Platz erarbeitet haben. Also quasi die gegenteiligen Ansätze, die bis jetzt zum selben Ergebnis geführt haben und jetzt gibt es das direkte Aufeinandertreffen.
Sehr, sehr spannendes Matchup. Die Frankfurter natürlich auch nicht nur brutal gut drauf, muss man auch sagen, nur eins der letzten 16 Spiele verloren, ein 1-2 in Bremen. Also ein toller Lauf, aber natürlich auch euphorisiert durch dieses grandiose 2-1 in Dortmund, grandios, jetzt weniger vom Spiel an sich her. Ich glaube, unentschieden wäre da okayer gewesen oder leistungsgerechter, aber natürlich ein grandioses Ergebnis für die SGE, die absolut auf Champions-League-Kurs sind und ich glaube auch am Ende in der Champions-League stehen werden. Ich glaube, dazu gibt es auf der Wettbasis übrigens einen netten Artikel, den man sich mal durchlesen kann. Ne? Da werden Quoten aufgezählt, welche Notationen es gibt, falls man eben als Frankfurt die Champions-League erreicht, kann man sich gerne mal durchlesen. Ja, also um zum Spiel zu kommen, die SGE absolut euphorisiert, richtig gut drauf, toll in Form, daheim auch noch ungeschlagen, muss man auch immer wieder erwähnen, das ist auch sehr, sehr stark, 13 Spiele, 7 Heimsiege, 6 Unentschieden, keine Niederlage, also unfassbar schwer zu knacken. Ja, und jetzt kommt eine Mannschaft, die selbst unfassbar schwer zu knacken ist, nämlich die Wolfsburger.
Absolut richtig schwer zu knacken, sogar 13 Mal in der Liga zu 0 gespielt bis jetzt in dieser Saison. Also das ja schon an sich eine Hausnummer, nur Leipzig hat so oft zu 0 gespielt. Wie gesagt, wir haben ja schon über die Münchner Defensive geredet, die spielt bei solchen Statistiken in diesem Jahr da nicht mit. Aber die Wolfsburger sind da ganz oben dabei. Wie gesagt, das ist halt wirklich auffällig, dass diese Organisation der Defensive unter Glasner eigentlich seit er angekommen ist, sehr, sehr gut klappt. Und jetzt hat man tatsächlich irgendwie noch so ein bisschen mehr die Balance gefunden. Man hat auch einfach, ja, perfekt dafür, wenn man sagt, wir wollen jetzt nicht immer die Sterne vom Himmel spielen, hat man aber einfach so perfekt besetzte Positionen, um das Ganze dann trotzdem auch in Siege umzumünzen in diesem Jahr und nicht nur in Unentschieden. Da waren sie ja letztes Jahr ganz groß, weil du hast einfach diesen sehr guten Abschlussstürmer mit Weghorst und du hast sehr gute Außenverteidiger, die ihn immer wieder auch bedienen können, die Druck nach vorne bringen. Also das ist natürlich wirklich so eine Kombi, die dann mit dem Verzweifeln des Gegners immer wieder dafür gesorgt hat, dass man die Punkte eingefahren hat. Bei der Eintracht Haben wir ja auch die klassische Kombi auch gegen Dortmund mehrfach gesehen. Ist Kostic auf Silva. Dazu hast du dann Spieler wie Kamada, die in der Mitte auch noch ein bisschen Lücken reißen können. Aber auch die sind gerade offensiv sehr gut besetzt. Haben dann hinten zum Beispiel aber auch mittlerweile ja ein bisschen an Sicherheit dazu gewonnen. Hinteregger läuft zum Beispiel in dieser Saison nochmal in eine andere Form auf als die eh schon gute, die er bei Frankfurt immer hatte. Also da ist wirklich viel gegeben. Es ist so ein bisschen für mich Offensive gegen Defensive trotzdem auf den ersten Blick. Und Alex, du kennst die Weisheit aus dem Football. Am Ende gewinnt meistens die Defensive. Und deswegen bin ich tatsächlich hier dabei zu sagen, dass ich mir keinen Frankfurt-Sieg vorstellen kann, um mal einen von drei Ausgängen auszuschließen.
Ja, ich finde die Ausgangslage auch sehr, sehr spannend, wie du sagst. Offensive gegen Defensive, das ist echt, echt super interessant, was da aufeinandertreffen, die beiden Welten sozusagen. Die Frankfurter haben zuletzt in 22 Spielen immer ein Tor geschossen. Das ist herausragend. Der Vereinsrekord ist noch ein bisschen entfernt. Das sind 29 Spiele. Aber das zeigt schon auf, ne, wie gut es bei der Mannschaft offensiv läuft. Und im Gegenteil, Satz dazu, die Wolfsburger, wir haben es genannt, Meister zu Null Siege, zu Null Spiele, 13 Stück. Das ist übrigens Bundesliga-Vereinsrekord für die Wolfsburger. Und in den letzten 11 Spielen haben sie 9-mal zu Null gespielt. Also da trifft ein absolutes Bollwerk auf eine sehr, sehr gut funktionierende Offensive. Das finde ich super, super spannend. Und da bin ich gespannt, wer sich durchsetzt. Am Ende glaube ich tatsächlich, tippe ich vorsichtig auf ein Remis, weil da kann ich beides mitnehmen. Ne? Da kann ich das 1-1 mitnehmen, sodass die Frankfurter treffen. Dann kann ich auch das 0-0 mitnehmen, so wenn falls die Wolfsburger eben erneut die Null halten, was ich aber eher nicht so glaube. Also ich glaube tatsächlich, die Frankfurter schießen ein Tor. Aber ich gehe lieber aufs Unentschieden in dem Spiel, weil ich glaube, am Ende sind beide so gut drauf, dass sich eben die Punkteteilung ergibt.
Also das ist wirklich auch, finde ich, ein Spiel, wo prinzipiell ein Unentschieden einfach nahe liegt, weil beide Mannschaften so große Stärken haben, sich ja auch ähnlich in der Tabelle gegenüberstehen. Kleiner, ja, für die Leute, die vielleicht ein bisschen weniger riskant sein wollen, fand ich zumindest nochmal interessant, dass wir auch ein 6er oder ein 7er Quoten auf die doppelte Chance für Wolfsburg haben. Also der Tabellendritte, der sehr souverän durch die Liga geht, der hat hier, finde ich, dafür ganz spannende Quoten. Generell auch der Wolfsburg-Sieg ja mit über 3er-Quote beziffert. Also wenn man da der Meinung ist, die Eintracht holt hier nichts, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es ein Unentschieden oder eine Niederlage wird, dann ist die Quote, finde ich, für eine doppelte Chance auf den Tabellendritten mit über 1,5 bei 1,6, finde ich, da auch noch völlig erwähnenswert, so zumindest, damit wir das hier auch einmal abgehandelt haben. Und das haben wir ja damit. Und dann ab in die Hauptstadt, würde ich sagen. Es ist Zeit, um über die Hertha zu sprechen. Da gab es ja wieder ein paar Turbulenzen auch vereinsintern unter der Woche rund um den Torwarttrainer Jolt Petri. Soll jetzt hier nicht wahnsinnig groß ausgeschlachtet werden, aber bei der Hertha wird es nicht so richtig still in dieser Saison. Und das ist auch der Fall, seit Pal Dardai übernommen hat. So richtig befreien aus dem Abstiegskampf konnte man sich seitdem noch nicht. Und jetzt geht's gegen Gladbach. Das ist ja auch irgendwie weiterhin ein sehr spannendes Team, weil, ja, was ist mit Gladbach? Wir haben alle irgendwie gedacht, die spielen vielleicht sogar um die Champions League mit. Dann gab's die Trainergeschichte mit Marco Rose. Jetzt ist es irgendwie graues Mittelfeld. Vielleicht geht was in Conference League Richtung. Es ist wirklich irgendwie ganz schwer einzuschätzen, was die Gladbacher da machen. Und für mich ist es deswegen auch so ein Team, wo ich dann drauf gucke und sage, ja, das spielt die Tabellenposition des Gegners für Gladbach im Moment weniger eine Rolle als das, was bei Gladbach selber passiert.
Ja, Conference League ist ja absolut möglich. Da die zwei Siege zuletzt, 3-0 auf Schalke, absoluter Pflichtsieg, und jetzt ein sehr wichtiges 2-1 gegen Freiburg im Verfolgerduell, im Nachbarschaftsduell, wenn man so will. Brutal wichtig, erstmal natürlich endlich Ruhe im Verein, endlich mal wieder Siege, aber eben auch durch diese 6 Punkte sind sie punktgleich mit Platz 7, mit Union, und Platz 7 geht ja an die Conference League, sollte beispielsweise Leipzig den Pokal gewinnen, ne, weil Leipzig in die Champions League einzieht und dann rutscht eben oder geht der Pokalplatz eben an Platz 7, sprich Conference League würde dann für Platz 7 reichen, und ich denke, das ist das große Ziel der Gladbacher. Sechster ist auch nur 4 Punkte weg, Leverkusen, aber ich glaube, auch Leverkusen stabilisiert sich, das sehe ich eher schwierig. Also ich glaube, aus Gladbacher Sicht ist Platz 7 das höchste der Gefühle, und das ist absolut möglich. Da musst du jetzt eben einfach auch mal wieder den nächsten Sieg holen, denn ja, die Hertha ist ja keine gute Mannschaft, wenn man ehrlich ist, unabhängig davon, dass sie im Abstiegskampf stehen. Es ist eine sehr, sehr biedere Fußballmannschaft. Da solltest du schon irgendwie 3 Punkte holen können als Borussia Mönchengladbach.
Ja, also die Hertha hat natürlich schon, das muss man ihr zugestehen, ist stabiler unter Dardai, aber sie wollten ja eigentlich zu attraktivem Fußball hin und dafür stand er noch nie und tut das auch im Moment nicht. Das Problem ist, und das kann natürlich auch kein Trainerwechsel der Welt beheben, dass bei der Hertha dieses Team nicht konsistent zusammengestellt war. Deswegen lief es unter Labbadia nicht, da hat er nie eine Lösung gefunden. Und Dardai hat jetzt beschlossen, gut, wir versuchen zumindest das Ganze zu stabilisieren, damit wir irgendwie dann doch von der individuellen Klasse eines Kunja vielleicht mal profitieren können. Aber es ist weiterhin ein schlecht zusammengestelltes Team und das kannst du eben nur durch Transfers ändern und nicht durch einen neuen Trainer. Und deswegen ist es natürlich eine Mannschaft, die in dieser Liga, ja, bis zum letzten Spieltag auch da unten drin stecken wird und kämpfen muss, um überhaupt nächstes Jahr die Chance dann zu haben, der Big City Club zu werden, der man ja eigentlich sein wollte. Also da natürlich auch die Stimmung nicht herausragend, aber zumindest die Trainerthematik natürlich nicht so kompliziert wie bei Gladbach. Die hat in den letzten Wochen einiges gekostet. Ich glaube aber auch, dass man diese ganzen Querelen so ein bisschen hinter sich gelassen hat, jetzt mit diesem Sieg gegen Freiburg gerade, der natürlich auch aussagekräftiger ist als der gegen Schalke. Und ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt nochmal einen Endspurt gemeinsam packt, weil man vielleicht auch nach diesem ganzen Wirbel begriffen hat, Rose bleibt und wir müssen das ja irgendwie zu Ende bringen. Kein Spieler hat Lust, sich komplett aufzugeben, alleine schon aus Eigenantrieb. Der Trainer möchte natürlich auch nicht nur verbrannte Erde hinterlassen, auch für sich selber, wenn er nächste Saison dann starten muss, wieder schon mit schlechtem Ruf oder so. Und ich glaube, da wird sich nochmal zusammengerissen und dann hat Gladbach natürlich auch die Qualität, die Hertha zu schlagen. Deswegen würde ich hier sagen, sind wir tatsächlich beim ersten klaren Ergebnistipp von mir angelangt in dieser Folge bei Spiel 4. Ich tippe tatsächlich, dass Gladbach hier den Sieg davonträgt und das ist für mich mit einer 2-2er, 2-3er-Quote auch noch sehr interessant dotiert.
Ja, die Quoten sind tatsächlich interessant, auch wenn schwierig da auf Gladbach zu tippen grundsätzlich. Also es ist natürlich ein bisschen riskant, muss man auch sagen. Ich wäre dann eher bei der doppelten Chance x2. Da neige ich dazu, um einfach da sich mit dem Unentschieden abzusichern, denn ja, die Berliner sind halt einfach unter Dardai sehr, sehr bieder, aber eben auch schwer zu knacken und ja, sehr giftig und defensiv stabilisiert. Also das wird ein sehr, sehr schweres und aus meiner Sicht sehr, sehr enges Spiel. Also mehr als ein Torunterschied kann ich mir, so es denn einen Gladbacher Sieg geben sollte, nicht vorstellen. Insgesamt, wie gesagt, sehe ich ein enges Spiel, was man den Gladbachern zugutehalten muss, grundsätzlich in 2021, obwohl es ja eigentlich sehr, sehr schlecht läuft, ist, keine andere Mannschaft hat so viele Punkte in der Rückstand gesammelt wie die Gladbacher, nämlich 10 Stück. Das spricht immerhin für die Mentalität der Mannschaft, auch wenn diese ja viel kritisiert wurde nach dem Rose-Abgang, aber es stimmt trotzdem schon in der Mannschaft. Sie hat Probleme, klar, aber sie fightet, hält dagegen und gibt sich nicht auf, auch wenn sie zurückliegt. Das sollte man schon auch positiv mal erwähnen. Was übrigens für deinen Tipp spricht, ziemlich interessant, seit dem Aufstieg der Hertha hat die Hertha nur gegen Bayern häufiger verloren, nämlich 11 Mal als gegen Gladbach. 9 Niederlagen gab es in dem Zeitpunkt, also die Gladbacher ein absoluter Angstgegner der Hertha, eben in den letzten 8 Jahren. Das spricht auch für den Tipp auf die Gäste.
Das spricht für den Tipp, den ich ja auch so abgegeben habe, ne? Also da gibt es schon immer gute Gründe für, muss man sagen.
Schön. Also ich gehe, wie gesagt, ein bisschen auf Nummer sicher. Ich sag X zu. Ja. Doppelte Chance.
Dann wollen wir direkt weitermachen und gucken, wie du es beim nächsten Spiel so sehen wirst. Da gibt es, glaube ich, klarere noch Favoritenrollen als hier. Es geht zwischen Bremen und Leipzig in der Liga los. Interessanterweise wissen wir ja seit gestern, das wird auch das Pokal-Halbfinale werden. Denn Bremen konnte sich ja spektakulär mit 1-0 gegen Regensburg durchsetzen. Und hat da auch nochmal unterstrichen, was so fußballerisch die Messlatte ist. Sie können auf jeden Fall unangenehm sein, aber so Tore schießen, das ist nicht des Bremers Sache in dieser Saison. Da will man den Gegner nerven, da will man gut gegenhalten und dann hofft man wirklich teilweise, dass ein Tor fällt. Also so wirklich richtig schöne, klare Sachen, wie zum Beispiel auch so Spielzüge, die man einfach einstudiert sieht bei Mannschaften, wo es läuft. Ne? Zum Beispiel Kostic Silva. Da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Das hat Bremen offensiv überhaupt nicht im Repertoire. Und das ist dann schon natürlich in gewissen Spielen ab einem gewissen Niveau einfach ein Nachteil. Gegen Köln kannst du Köln komplett mit der Defensive fertig machen. Die finden keinen Weg. Und dann brauchst du eine Aktion. Gegen Leipzig lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, vielleicht auch nicht. Wird aber der Ansatz nicht reichen.
Ich habe das Gefühl, wir werden eine ähnliche Tendenz herausfiltern bei diesem Spiel. Ich mache es ganz kurz. Leipzig gewinnt für mich. Das steht für mich außer Frage. Verschiedene Gründe. A, Leipzig die ganz klar bessere Mannschaft. B, auch wenn sie gegen die Bayern das Topspiel verloren haben, sie haben mir in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gefallen. Die Leipziger haben Druck gemacht auf die Bayern, hatten Chancen, haben ein gutes Spiel abgeliefert, in dem sie mindestens für mich das Unentschieden verdient gehabt hätten. Dementsprechend glaube ich nicht, dass das ein, klar, tabellarisch war es ein Rückschlag, aber nicht von der Leistung her war es, glaube ich, kein Rückschlag. Nagelsmann war da mit der Leistung zumindest zufrieden. Dementsprechend darauf können sie aufbauen. Dazu kommt Bremer, die Bremer jetzt A, enttäuscht fußballerisch gegen Regensburg und B, Doppelbelastung. Das sind sie ja überhaupt nicht gewohnt. Und eben C, sie sind keine sonderlich gute Fußballmannschaft. Und also all diese Gründe führen.
D ist natürlich die Sepp Herberger-Taktik, die von Trainergenie Kofeld hier angewandt wird. Das prophezeie ich. In der Liga abschenken, da ist es völlig egal, da steht man im Mittelfeld, den Gegner nochmal in Sicherheit wiegen und dann das Pokalbiest Bremen wecken, denn da muss man auch ehrlich mal zugestehen, mit Bremens Kader, zweimal, letztes Jahr war es ja auch schon so, relativ lang in den K.O.-Runden des Pokals zu bestehen, das ist schon eine gewisse Leistung, das spricht für die Mentalität und den Kampfeswillen, den Kofeld da auf jeden Fall reingebracht hat, wie gesagt, fußballerisch, da gibt's andere Meinungen über Bremen, aber das kann man denen, glaube ich, nicht wegnehmen und ich glaube tatsächlich, ja, dieser richtige Coup, da im Pokal vielleicht was zu reißen, der wird auf jeden Fall das wichtigere Spiel sein, auch gegen Leipzig. So, von Bremens Position her ist dieses Ligaspiel gegen den Tabellenzweiten einfach kein Spiel, was man gewinnen muss. Nicht mal ein Spiel, wo man einen Punkt holen muss. Das haben sie sich ja auch vorher erarbeitet. Und ich glaube tatsächlich, sie werden es vielleicht auch nicht zu 100% drauf anlegen, weil es gibt ein weiteres Spiel gegen Leipzig, wo sie eher drauf hoffen. Deswegen wird es, glaube ich, tatsächlich so und ja, ähnliche Tendenz, du hast es auch schon gesagt, ähnliche Geschichte wie in vielen unserer Podcasts, wenn man so richtig Richtung Favoritentipp geht, Alex, was macht man denn dann?
Ja eben, deswegen sagte ich ja vorhin, ich glaube, wir haben die ähnliche Tendenz, natürlich Handicap ist auch mein, oder auch ich habe den Blick darauf geworfen, wer es nur immer sicher machen möchte, nimmt einfach die 1,45 im Schnitt auf den Auswärtssieg im Dreiweg, das ist auch schon völlig okay für seinen Tippschein, aber Handicap finde ich tatsächlich sogar interessant, Zweierquoten gibt es da. Ja. 2,20, 2,30, je nach Wettanbieter auf die Leipziger. Das ist für mich sehr, sehr lukrativ, dadurch, dass sie für mich die klar bessere Mannschaft sind und eben ich sie ganz klar auf dem Zettel habe. Und dann sind wir wieder beim Thema, ein 2-0 reicht ja schon. Ne? 2-0, 3-1, da sind wir dabei mit unserem Handicap. Das ist mein Tipp und ich glaube sicherlich auch deiner.
Genau. Hast du schön zusammengefasst, da muss ich meinen ja gar nicht mehr nennen. Nee. Aber genau, den meisten wird jetzt natürlich wieder auffallen und ihr kennt den Podcast ja hoffentlich auch schon ein paar zumindest, aber auch über neue Hörer freuen wir uns natürlich, dass wir nicht jedes Bundesligaspiel in unserer Besprechung haben. Das liegt einfach an dem Format hier, dass wir uns dann eben entschließen, was sind für uns tippmäßig die spannendsten Spiele, ein paar lassen wir außen vor. Aber das heißt nicht, dass die Wettbasis euch nicht auch für diese Spiele Tipps liefert. Jederzeit ab Donnerstagnachmittag, ab Freitag spätestens findet ihr dann die Tipps für die Bundesligaspiele alle schön artikelmäßig aufgereiht auf wettbasis.com und das möchten wir euch natürlich auch nochmal nahelegen, dass ihr da weitere Infos und eben auch Infos zu den Spielen bekommt, die wir jetzt hier vielleicht außen vor lassen. Gilt nicht nur für deutsche Spiele, auch internationale Fußballspiele werden da weiterführend behandelt. Wir haben aber einen anderen Plan, als alle Spiele abzuhandeln. Wir gehen nur auf die ganz großen Mannschaften Europas. Deswegen kommen wir zu Borussia Dortmund. Eine Mannschaft, die beste Mannschaft der Welt an den Rande einer Niederlage gespielt hat. Selten hat man Manchester City und Pep Guardiola so verzweifeln sehen.
Liebe Hörer, ich habe in meinem Leben noch nie so einen euphorischen Julius Eid gehört. Zumindest in diesem zumindest Podcast in nicht.
Dortmund. Eine Mannschaft, die bewiesen hat, und das muss man sagen, dass sie in der Bundesliga absolut keinen Bock hat, weil sie kann es anscheinend besser und sie leistet es nicht. Und jetzt müssen sie gegen Stuttgart ran.
Das ist schon eher der Julius Eid, den ich kenne. Ja. Okay, ja, wo fangen wir da an? Tolle Leistung von Dortmund, um das kurz zu thematisieren. Ich glaube, du hast damit nicht gerechnet, ich habe damit nicht gerechnet, Fußball Deutschland hat damit nicht gerechnet. Tolle Leistung, bei Man City auch noch, es war ja nicht mal zu Hause, es war ja bei Man City. Eigentlich hätte es ja zwischendurch 1-1 stehen müssen, ne, nach diesem katastrophalen Fehler von Ederson, der den Bellingham ausgenutzt hat. Das ist kein Foul. Hinten raus haben sie dann das 1-1 erzielt. Okay, bitter natürlich da, was war es, die 90. oder so, ne? 89. Ja. Das 1-2 zu kassieren. Nichtsdestotrotz, tolle Leistung, auch ein tolles Ergebnis. Auch wenn du verloren hast, du hast ein Auswärtstor geschossen, du wärst mit einem 1-0 im Rückspiel weiter. Näheres dazu am Montag, da gucken wir auf das Champions League-Spiel. Ich wollte es nur kurz ansprechen, weil ich glaube, diese tolle Leistung gibt der Mannschaft einen Boost. Diesen Boost hätten sie gegen die Frankfurter letztes Wochenende gut gebrauchen können. Da haben sie natürlich ja, die Champions League jetzt nicht verspielt, aber die Chancen darauf sehen natürlich sehr, sehr schlecht aus. Dementsprechend, du musst jetzt gewinnen. Das ist absolute Pflicht gegen Stuttgart und gleichzeitig hoffen, dass es eine Punkteteilung bei SGE gegen Wolfsburg gibt oder vielleicht sogar, dass die Wolfsburg gewinnen. Das wäre ja auch gut für die Dortmunder, weil ich glaube, Wolfsburg catchen sie ja, auf keinen Fall.
Wenn du die Liga noch irgendwie positiv abschließen willst als BVB, ja, dann gilt tatsächlich, dass du eigentlich jede Woche jetzt diese Leistung bringen musst wie gegen City. Du musst jedes Spiel gewinnen. Und gegen Stuttgart wird es natürlich nicht einfach. Der Aufsteiger hat genau die Mittel, die Dortmund wehtun können, nämlich einfach schnelle Umschaltspieler, die sie ja auch super ins Spiel bringen, die ganze Saison schon. Und damit ist Dortmund doch das ein oder andere Mal überfordert, vor allen Dingen, wenn sie sich wieder in so eine Lethargie spielen, heißt zwar viel den Ball haben, dem Gegner aber gar nicht so gefährlich werden und der Gegner braucht ein, zwei Umschaltbewegungen und hat die besseren Chancen des Spiels gehabt, im schlimmsten Fall für Dortmund sogar schon das eine Tor vorgelegt und dann tun sich die Schwarz-Gelben weiter total schwer, muss man ja auch echt sagen. Und ich finde, was natürlich auch noch erwähnt werden sollte, ist, wir haben hier das Favre-Entlassungsspiel. Es war ja ein 5:1 für Stuttgart im Hinspiel in Dortmund. Also da gab es ganz klare Klatsche für Dortmund gegen Stuttgart. Sollte man vielleicht auch bei dieser Spielbesprechung nicht unerwähnt lassen. Deswegen, es ist schon wieder so ein Spiel, wo man sich, glaube ich, das kann ich als neutraler Experte, das kann ich aber auch als jemand, der Borussia Dortmund länger verfolgt und intensiver verfolgt, sagen, man sollte sich auf keinen Fall von der Leistung unter der Woche täuschen lassen, wenn man auf dieses Spiel geht.
Das stimmt, das stimmt. Ein bisschen Glück hat natürlich Dortmund, dass sehr, sehr wichtige Spieler bei den Stuttgartern ausfallen, die den Dortmundern unfassbar wehtun können. Gonzales ist so einer, Silas natürlich, um zwei zu nennen, Umschaltspieler, schnelle Spieler, giftige Spieler, die eben ja schon im Hinspiel gezeigt haben. Silas war da, glaube ich, der beste Spieler auf dem Platz damals. Wie man diese Dortmunder knacken kann, die eben ja gegen den Ball schon manchmal ein bisschen unachtsam sind, so nenne ich es einfach mal. Vor allem in dem einen oder anderen Bundesligaspiel. Dadurch, dass die Spieler fehlen, das ist natürlich bitter für den VfB. Unterm Strich deswegen, normalerweise hat der VfB die Waffen, die Dortmunder erneut zu ärgern, mindestens zu ärgern, wenn nicht sogar zu schlagen. Aber ich glaube, dadurch, dass diese Schlüsselspieler fehlen und dass du dadurch, dass die Dortmunder jetzt diesen enorm wichtigen Boost durch das Champions-League-Ergebnis eingefahren haben, gehe ich auf den Dortmunder Sieg. Und eben, sie haben die Wiedergutmachung wahrscheinlich auch im Blick, wie du es gesagt hast. Dieses 1-5 muss noch in den Köpfen stecken. All das führt mich dazu, dass ich auf den Dortmunder Sieg gehe. 1,80, 1,85, 1,87 gibt es da je nach Wettanbieter.
Eben auch das die Quote auch mit. Völlig in Ordnung dafür, ne? Dass der Favorit dann mit 1,8, 1,9. Und
du, ich finde, die könnte sogar höher sein.
Aber ich sag nochmal, so mit Blick auf ein letztes Argument Richtung Dortmund auch einstreuen. Ich würde mich nämlich deinem Tipp anschließen. Einfach auch mal sagen, Erling Haaland hat seit zwei Spielen nicht mehr getroffen. Und das ist ja wirklich...
Ich glaube, vier Pflichtspiele, glaube ich sogar. Vier oder fünf. Mit Norwegen und Champions League.
Naja gut, also...
Also einige Liga und für seine Verhältnisse.
Champions League, dann sind zwei, aber... das ist auf jeden Fall trotzdem eine Zahl, die für Haaland ungewöhnlich ist. Und ich glaube,
jetzt
gegen Stuttgart, die dann auch nicht das klassische Team sind, was sich also aufsteigermäßig hinten einmauert, wie Bielefeld das versucht hat oder so, da wird auch Haaland mal wieder treffen. Kann ich mir fast nicht anders vorstellen. Also wer Torschützen tippen will, kann vielleicht sogar da nochmal gucken, was ist die Quote nach ein paar torlosen Spielen. Und zusätzlich eben, ja, Dreiweg auf Dortmund, 1,85 Quoten im Schnitt. Auch durchaus lukrativ genug, um sich da nicht weiter aus dem Fenster zu lehnen und irgendwie weiter zu gucken. Und deswegen machen wir das auch gar nicht, sondern gehen direkt weiter zu einem Spiel, was wir, glaube ich, beide nicht so attraktiv erwarten wie Stuttgart gegen Dortmund. Wir kommen zum Spiel Köln gegen Mainz. Das wird ein bisschen eklig, glaube ich.
Das klingt weniger nach Offensivspektakel als Stuttgart-Dortmund, ne? Das muss man schon auch sagen. Ja, das war jetzt irgendwie ein schöner Kontrast, ne? Oder ist ein schöner Kontrast. Ja, absolut. Da erwarte ich mir nicht ganz so viel, um ehrlich zu sein. Also weder Tore noch Offensivchancen noch überhaupt guten Fußball. Mal wieder, ne? Nicht das erste und einzige Spiel in diesem Podcast, das wir irgendwie so einleiten oder anmoderieren.
Müssen.
Müssen.
Ja, es ist ja leider so. Also Deutschland hat ja in der Bundesliga jetzt auch einfach viele Mannschaften, die eher auf biederen Fußball setzen. Wir haben ja sogar schon über Wolfsburg gesprochen, die damit relativ weit oben stehen. Erstmal ohne jetzt zu sagen, wir wollen wirklich spektakulären, wunderschönen Fußball spielen. Ist natürlich auch überhaupt kein Problem, aber bei Köln gegen Mainz muss man sagen, ja, gerade die Kölner irgendwie unter Gisdol jetzt verloren, so ganz schwer einzuschätzen, was dann wirklich der Plan ist. Man hat so Gisdol-typisch viele lange Bälle, aber man hat bei Köln überhaupt keinen funktionierenden Stürmer, überhaupt keinen funktionierenden Zielspieler die ganze Saison schon. Das macht es schon schwer, finde ich. Bei Mainz muss man ja zumindest immer wieder erwähnen, dass dieser Aufschwung unter Svensson, seit er da ist, der hat sie ja sogar aus der Abstiegszone zumindest kurzzeitig jetzt erstmal wieder rausgeführt. Nach nur 7 Punkten in der Hinrunde ist man im Moment nicht auf einem Abstiegsplatz. Ganz große Leistung bis jetzt. Und deswegen, ja, also ich glaube, alleine von der Form und von dem, was man in den letzten Spielen gesehen hat, ist Mainz hier tatsächlich leichter Favorit. Man muss aber auch wieder einordnen, Mainz tut sich leichter gegen größere Gegner.
Hm, das stimmt. Und Köln tut sich nicht leicht zu Hause. Erst ein Heimsieg in 13 Heimspielen. Das ist nicht gut.
Das ist nicht gut,
das stimmt. Das klingt nicht nur nach Abstiegskampf, wo sie drinstecken, das klingt auch nach Abstieg, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, wenn sie dieses Spiel verlieren jetzt gegen die Mainzer, dann wird der Kollege Markus Gisdol, fürchte ich, nicht bis zum Ende in diesem Abstiegskampf mitwirken.
Das,
oder was denkst du?
Das wird so sein. Also das ist schon ein Entscheidungsspiel. Das wird auch rund um Köln immer wieder hinter vorgehaltener und hinter nicht mehr so vorgehaltener Hand besprochen und beschrieben in der Stadt. Also ist auf jeden Fall so, dass hier auch Markus Gisdols Job mal wieder auf dem Spiel stehen sollte. Die Frage ist immer so ein bisschen, und das wäre das klassische Köln-Ergebnis, und ich nehme es jetzt mal vorweg, für mich ist das auch mein Unentschieden-Tipp in diesem Podcast auf jeden Fall. Denn ich glaube, Mainz kann einfach nicht gegen Gegner, die selber so wenig Fußball spielen wollen, wie Mainz es am liebsten tun würde. Das ist, Mainz hat ja zum Beispiel auch zweimal in dieser Saison es nicht geschafft, Schalke zu schlagen. Und wir wissen, das war nicht besonders schwer in dieser Saison, da vielleicht mal was mitzunehmen. Und Schalke, Mainz jetzt auch vor kurzem wieder, das Rückspiel war einfach ein unansehnliches 0-0. Und das erwarte ich tatsächlich in, genauso kann ich es mir hier auch vorstellen. Wenig bis keine Tore. Unentschieden am Ende. Und es passt auch so ein bisschen zum Kölner Weg mit Gisdol, dass man dann wieder ein Ergebnis hat, wo man jetzt nicht so hundertprozentig weiß, sollen wir wechseln oder nicht. Oder irgendwann wird es zu spät sein. Das wäre typisch FC.
Das wäre nicht so gut. Haben wir schon erwähnt, wie gut die Mainzer drauf sind. 4 Spiele ungeschlagen. Das ist richtig stark. 2 davon gewonnen, 2 unentschieden. In Hoffenheim gewonnen. Schon mal nicht schlecht. Zu Hause gegen Freiburg war auch ein ziemlicher Big Point, hat denen auch nicht jeder zugestanden. Von daher, die sind gut drauf. Also die Tabelle natürlich, wenn du drauf guckst, absolutes Abstiegskampfspiel, ne? 15. gegen 16. Da darf man nicht so viel erwarten, aber für die Kölner eben brutal schwer, weil die Mainzer eben aktuell von der Form her, finde ich, besser sind als ihr Tabellenplatz. Das kann man absolut so sagen, finde ich, unter Bo Svensson. Ich glaube sogar nur eins der letzten 8 oder 9 Bundesligaspiele verloren, die Mainzer. Also da siehst du schon, die hatten halt einen Rucksack auf, weil die Hinrunde so schwach war. Aber unter Svensson sind sie aktuell definitiv besser oder unangenehmer als Platz 15 es verdeutlicht, finde ich. Und das wird brutal schwer dementsprechend für die Kölner.
Ja, also deswegen vielleicht auch doppelte Chance auf Mainz noch naheliegend, gibt 1-4er-Quoten. Ja. Da hat man, glaube ich, eigentlich jeden vorstellbaren Spielausgang fast abgesichert. Also
ja. Ich würde auch sagen, doppelte Chance x2 wäre auch meine Tendenz. Ein Kölner Sieg wäre eine Befreiung, aber es ist so schwer vorstellbar gegen eine Mannschaft, die eben so unbequem ist und so gut drauf ist und die Kölner so heimschwach und ja, der FC halt. Ne?
Ja, anders kann man es tatsächlich nicht zusammenfassen, so ist es oft bei diesem Verein. Und da wird es auch auf jeden Fall in Kölner Tradition bis zum Saisonende spannend bleiben, anders kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Lass uns zum letzten Bundesligaspiel kommen, unserer Besprechung, Alex. Das ist wieder so ein Spiel, ja, in dieser Saison ist es jetzt nicht so und warum das so ist, werden wir dann jetzt besprechen. Aber in den vorangegangenen Jahren stand das durchaus für sehr attraktiven Fußball, aber kein Fan wollte es sehen. Es ist Hoffenheim gegen Leverkusen.
Ja, vor allem, es sind die beiden, finde ich, Wundertüten der Saison so ein bisschen, für mich auf jeden Fall. Mannschaften, die gern den Ball haben, gern offensiv spielen und dementsprechend auch gern mal 4-1 gewinnen oder so, aber irgendwie auch mal 4-1 verlieren oder zumindest erstaunliche Niederlagen, mit denen man nicht rechnet, kassieren aus dem Nichts. Das sind so für mich die beiden, wie man die beiden zusammenfasst, die beiden Mannschaften in der Saison. Also sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Das eine, wo wir uns, glaube ich, beide einig sind, ist, wir erwarten beide Tore, also auf beiden Seiten Tore. Alles andere würde mich sehr, sehr überraschen. Both to score gibt eine 1,50. Das ist, wenn ich auf dieses Spiel blicke, mein erster Impuls. Denn im Dreiweg finde ich es sehr, sehr schwer zu tippen, das Spiel. Das zeigen auch die Quoten. Super ausgeglichen, 2,80 im Schnitt auf Hoffenheim. 2,40 im Schnitt auf Leverkusen, das zeigt auch schon auf. Die Buchmacher selber wissen da nicht, was da los ist bei dem Spiel. Völlig zu Recht.
So eine leichte Tendenz Richtung Leverkusen halt zumindest zu sehen. Und die teile ich tatsächlich auch, weil Leverkusen eben jetzt diesen Trainerwechsel hatte. Und vielleicht dann auch mal wieder ein Umschwung ansteht. Weil, ja, Hoffenheim, wirklich diese klassische Wundertüte, da weißt du nie so richtig, was du bekommst. Hoeneß bekommt keine Konstanz rein. Bei Leverkusen war es ja eigentlich sehr konstant. Erst ungeschlagen bis zum Bayern-Spiel in der Hinrunde und dann eigentlich nichts mehr geschafft. Also beides in beide Ausschlagrichtungen sehr konstant gewesen dann im direkten Wechsel. Und da wusste man dann die letzten Spiele eigentlich immer, was du bekommst. Aber jetzt haben sie eben den Trainer gewechselt. Hannes Wolf konnte auch einen Sieg einfahren zum Debüt. War jetzt immer noch nicht wahnsinnig spektakulär. War auch gegen Schalke und dafür recht umkämpft. Aber trotzdem muss man sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Trainerwechsel am Ende jetzt vielleicht einfach nur mal dafür sorgt, dass Leverkusen wieder im Schnitt die Ergebnisse einfährt, die diese Mannschaft von der Qualität her einfahren muss. Das ist ja der Punkt, der unter Bosch dann auch nicht mehr gegeben war. Da waren sie ja einfach nur ganz neutral auf den Blick, was kann diese Mannschaft leisten, was sollte diese Mannschaft an Punkteausbeute haben. Da warst du so weit drunter dann seit der Niederlage gegen Bayern, dass du das irgendwann nicht mehr vertreten konntest. Und ich glaube, sie werden zumindest vielleicht nicht über ihr Leistungsmaximum hinaus unter Hannes Wolf marschieren können. Ich kann mir schon vorstellen, dass er stabilisiert und dass sie zurückkehren zu dem, was sie können. Und Hoffenheim, ja, erstens brauchen sie unfassbar viele Chancen, um Tore zu erzielen. Das war ja schon, ist schon seit längerem Hoffenheimer Problem, vor Hoeneß sogar schon, selbst unter Nagelsmann. Und zweitens sind sie hinten einfach auch nicht sattelfest. Und wenn Leverkusen dann doch mal wieder Lust hat, ihre eigenen Offensivqualitäten ins Spiel zu bringen, dann wird auch auf keinen Fall, kann ich mir auch nicht vorstellen, hier Leverkusen ohne Tor vom Feld gehen. Ich glaube, im Gesamtbild Wundertüte schwer einzuschätzen, würde ich mich tatsächlich auch dem Beide-Teams-Treffentipp von dir einfach anschließen wollen. Ja, Quoten hast du auch schon genannt. Ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht dotiert dafür, dass das in so einem wilden Spiel alles drin ist.
Das Stichwort stabilisieren möchte ich aufgreifen, denn genau das hat Hannes Wolf ja gemacht. Gegen die Schalke haben sie ja nur 2-1 gewonnen. Das klingt jetzt nicht so prickelnd, weil eben sie waren weg von diesem verrückten Bosch-Fußball ohne jegliche Absicherung. Ne? Wehende Fahnen nach vorne und was hinten passiert, gucken wir mal irgendwann. Und dann hast du plötzlich 3 kassiert und kommst nicht mehr ins Spiel zurück. Das macht Wolf jetzt nicht mehr. Zumindest glaube ich, dass das nicht mehr so passieren wird. Also ich glaube, da die Stellschrauben werden da ein bisschen ausjustiert. Eben hin zu mehr Sicherheit, mehr Stabilisation, sicherer sein, gegen den Ball besser agieren, besser gestaffelt sein. Das ist, glaube ich, so das Ziel. Am Ende, mein Gefühl sagt mir, sie werden diesen 6. Platz, den sie aktuell innehaben, am Ende erreichen. Ich glaube nicht, dass sie besser werden und schlechter kann ich mir auch schwerlich vorstellen. Und dementsprechend Hoffenheim, 3 Niederlagen in Folge ist jetzt auch nicht so prickelnd. Das erklärt übrigens die Quoten, warum die ein bisschen höher sind auf die Hoffenheimer. Ne? Diese 3 Pleiten in Serie sind jetzt nicht so toll. Nichtsdestotrotz Hoffenheim, wir haben es öfter gesagt, eine absolute Wundertüte. Also das hat bei denen überhaupt nichts zu bedeuten, dass die einfach mal 2-3 Mal verlieren. Die können aus dem Nichts irgendwie wieder ein 3-1 einfahren. Ne? Zu Hause gegen Bremen beispielsweise 4-0 gewonnen aus dem Nichts. Die Wolfsburger wurden geschlagen übrigens mit 2-1 vor nicht allzu langer Zeit.
Man Anfang hat 4-0 gegen Schalke verloren. Also viel mehr kannst du nicht aufzeigen.
Genau. Und los ist, ja. Ja, aber wie gesagt, dieses 2-1 gegen Wolfsburg wollte ich nochmal erwähnen, da hätten die wenigsten wahrscheinlich damit gerechnet. Ne? Also 2 Gegentore gegen diese Wolfsburger, die, wie erwähnt, absolut brutal abwehrstark sind. Das zeigt schon auf, wie wundertütig diese Hoffenheimer sind. Und deswegen traue ich mich nicht so ganz in den Dreiweg und sage eben, wie du auch, beide treffen, da sind wir auf der sicheren Seite, glaube ich.
Ja, und auf der sicheren Seite sind wir, glaube ich, auch mit dem heute ausgewählten internationalen Spiel, was wir noch haben. Sehr oft so, ist es wirklich das spannendste Spiel? Haben wir die besten Topspiele rausgesucht? Ich glaube, da gibt es wenig Diskussionen heute. Wir kommen zu einem Spiel in Spanien. Viele nennen es den spanischen Klassiker. Es ist... Wir sprechen über das Spiel am Samstagabend, eins der größten, wenn nicht vielleicht sogar das größte Spiel des Fußballs. Real Madrid gegen Barcelona, Clásico.
Ja, der Klassiker. Ja, wortwörtlich heißt es ja der Klassiker. Warum ich natürlich lache, ist, weil die deutsche Bundesliga dieses Wort, diesen Claim ein bisschen adaptiert hat und nicht jeder findet das gut. Ne? Darauf hast du angespielt, deswegen musste ich lachen. Ja, Clásico. Absolutes Kracherspiel. Grundsätzlich immer, egal wie die Tabellenplatzierung ist. Also die könnten 10. und 12. sein und dieses Spiel wäre brutal spannend und von der Rivalität geprägt. Aber in dem Fall ist es ja noch spannender aufgrund der Tabellenkonstellation. Denn so knackig war es glaube ich, seit Jahren nicht mehr gefühlt zumindest. Der Sieger übernimmt zumindest zwischenzeitlich Platz 1.
Ja.
Richtig spannend. Also es ist nur Zweiter gegen Dritter, aber weil Atletico eben in den letzten Wochen dermaßen stauchelte und immer wieder Punkte verlor, kann Barca mit einem Sieg zwischenzeitlich auf Rang 1 springen und Real auch, dann aber punktgleich mit Atletico. Also die Brisanz ist absolut da, weil totales Endspiel nicht, aber Schlüsselspiel im Titelkampf.
Ja, also als Fußballfan, sage ich jetzt mal, vielleicht auch als neutraler Zuschauer, kann man sich eigentlich keine schönere Konstellation wünschen. Diese Rivalität, dieses große Spiel und dann wirklich noch eine Menge auf dem Spiel. Also viel schöner kann man sich's eigentlich nicht malen. Fans wären noch eine schöne Sache, das kann man nicht oft genug erwähnen, aber trotzdem so die Ausgangslage für ein Klassiko hier wirklich sehr spannend. Die Ausgangslage für Real Madrid war ja auch so ein bisschen was, wo wir schon im letzten Podcast drüber geredet haben. Die mussten ja unter der Woche noch gegen Liverpool in der Champions League ran. Dazu kommt jetzt Varane, ist ausgefallen und Ramos wird ja auch ausfallen am Wochenende. Also da wirklich große Probleme in der Innenverteidigung. Und da haben wir schon drüber gesprochen, Champions League oder Liga, wo konzentriert man sich drauf? Wo lässt man vielleicht federn aufgrund dieses ja wirklich heftigen Spielplans? Man muss aber auch fairerweise sagen, dass Liverpool da ist Real Madrid recht einfach gemacht hat, vielleicht doch nicht über die Grenzen hinausgehen zu müssen, was für den Klassiko natürlich jetzt auch erstmal gut ist, weil ich rechne nicht damit, dass Real jetzt alle Körner gegen Liverpool lassen musste, ehrlich gesagt.
Ja, da haben sie fast schon erstaunlich komfortabel gewonnen. Also es war natürlich eine sehr, sehr gute Leistung von Real Madrid, tolles Ergebnis für sie natürlich das 3-1, auch wenn du dir aus Realsicht eher kein Gegentor wünschen würdest, aber trotzdem finde ich ein tolles Ergebnis, eine gute Leistung. Liverpool war sehr, sehr enttäuschend. Und das führt natürlich dazu, dass Real einen enormen Boost mitnehmen wird in diesen Klassiko. Und das ist ja ein Sandwich-Spiel zwischen den beiden Topspielen in der Champions League. Also sehr, sehr spannend, dass Real eben diese drei Kracherspiele in Folge hat. Aber eben 3-1 gegen Liverpool wird ihnen einen enormen Boost geben. Sie haben natürlich auch das Heimspiel, wo sie auch sehr, sehr stark sind. Und allein das sorgt eben nochmal on top dafür, dass dieses Spiel für mich absolut auf Augenhöhe stattfindet. Tabellarisch sowieso ja auch. Mit sehr, sehr viel Brisanz. Also sehr, sehr spannend und auch dementsprechend sehr, sehr schwer zu tippen. Im Dreiweg zumindest.
Ja, finde ich auch. Also es ist wirklich so ein Spiel, wo ich, wenn man nur Dreiweg die Möglichkeit hätte, würde ich alleine, weil ich mir nicht sicher bin, Richtung Unentschieden tendieren bei diesem Spiel. Weil wirklich das quasi drin ist. Man kann ja schon auch sagen, der Buchmacher selber, die Quoten tendieren Richtung Barca. Also da hast du ja 2-3er-Quoten, 2-2er-Quoten, wohingegen du bei Real bis zur 3er-Quote hochkommst.
Das finde ich erstaunlich übrigens, muss ich echt sagen. Wirklich erstaunlich. 2,90, 2,95 ist, glaube ich, das höchste. Brutal. 2,95 bei Interwetten beispielsweise. Ich glaube, das ist eine sehr, 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 sehr lukrative Quote, muss man echt sagen. Selbst wenn man, ja, einfach was riskieren will, weil nochmal, es ist sehr, sehr brutal schwer zu tippen, dieses Spiel. Aber diese Quote an sich auf Real Madrid in dem Heimspiel, wann hast du sowas schon?
Ja. Na,
das sollte man auch erwähnen. Nichtsdestotrotz, wie schwer es wird, zeigt diese Statistik auf. Der FC Barcelona ist in La Liga seit 19 Spielen ungeschlagen und hat 16 dieser 19 Spiele gewonnen. Also das erklärt so ein bisschen, warum sie bei den Buchmachern leicht favorisiert sind.
Barca in bestechender Form, obwohl man sagen muss, jetzt das letzte Ligaspiel war jetzt kein herausragender Auftritt. Da ist man ja auch mit einem sehr späten Dembélé-Tor dann erst zu den 3 Punkten gekommen. Sonst, glaube ich, war das jetzt nicht der schönste Auftritt. Also da natürlich auch immer so ein bisschen einfach die große Frage vor so einem Klassiko jetzt auch. Tatsächlich, wir reden hier über beide Mannschaften, die auch in dieser Saison bewiesen haben, über was für eine Qualität sie verfügen. Und es ist natürlich schwer, dann jetzt zu sagen, wer wird denn den besseren Tag haben? Weil das ist so ein bisschen, glaube ich, wirklich, ja, die Tagesform könnte am Ende sogar das komplette Duell entscheiden.
Ja, absolut. Die Form übrigens, Stichwort Form, man sollte nicht nur die vom FC Barcelona erwähnen, auch Real Madrid seit 12 Pflichtspielen ungeschlagen. Auch das ist eben enorm. Und das ist für mich so ein Grund, auch ganz stark aufs Remis zu gehen. Denn beide brutal gut in Form. Boost für Real Madrid, wie gesagt, durch dieses 3-1 gegen Liverpool, die natürlich zu Hause spielen, dementsprechend grundsätzlich eh schon, egal wie sie drauf sind, sehr, sehr schwer zu knacken sind zu Hause. Barca super in Form. Barca weiß, sie können Spitzenreiter werden durch einen Sieg, sogar durch einen Unentschieden, einfach dadurch, dass Atletico erst am Sonntag spielt, also der Klassiker ist Samstagabend, Atletico zieht am Sonntag erst nach, sprich auch ein Unentschieden zwischenzeitlich, dann werden sie punktgleich mit Atletico. Und ich glaube, Barcelona weiß, dass ihnen ein Unentschieden reicht. Denn sie haben die Meisterschaft in der eigenen Hand dadurch, dass sie jetzt gegen Real spielen und eben am, ich glaube, 36. Spieltag gegen Atletico zu Hause. Sprich, wenn sie jetzt unentschieden spielen und dann alles gewinnen, unter anderem gegen Atletico, sind sie spanischer Meister. Das ist so die Ausgangslage für Barca, aus Barcas Sicht. Dementsprechend glaube ich, dem FC Barcelona wird ein Unentschieden reichen, wenn es irgendwie in der 75. Unentschieden steht. Warum dann riskieren? Und das führt mich dazu, dass ich ganz, ganz stark aufs Remis gehe. Und auch da sind die Quoten sehr, sehr attraktiv. Auch da gibt es eine 3,90 teilweise. Für ein Unentschieden ist das auch eine herausragende Quote in so einem Spiel, wo beide Mannschaften auf Augenhöhe sind.
Ja, da gibt es einfach nicht mehr viel zu sagen. Alex ist ja auch unser Spanien-Experte, deswegen wer bin ich, da jetzt noch irgendwas entgegenzustellen? Schließe mich dem Tipp auf jeden Fall an. Ich habe es ja auch gesagt, schon der erste Blick zieht einen da irgendwie zum Unentschieden und ich finde den Punkt, den du auch gesagt hast, dass Barca gerade auch dann damit sehr gut leben könnte, das spielt ja durchaus auch eine Rolle dann in der Entwicklung eines solchen Spieles und deswegen könnte ich mir das tatsächlich auch gut vorstellen, dass wir am Ende das Remis sehen werden. Apropos Ende, da sind wir auch angelangt heute bei dieser Folge von Talk und Tipps. Alex hat schon einmal zwischendurch erwähnt, ich mache es nochmal abschließend, wir hören uns schon am Montag wieder. Die Rückspiele der Champions League finden ja direkt statt und da wollen wir auch wieder mit euch drüber sprechen oder miteinander drüber sprechen und ihr hört zu, um es ganz genau zu sagen. Und das machen wir dann, wie gesagt, schon Montag, da hören wir uns wieder. Und ansonsten würde ich sagen, genießt das Fußballwochenende, genießt den spanischen Klassiker und tschüss, bis bald.
Tschüss, bis Montag. Ciao, ciao.